NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
In unser Thema heißt es heute wieder heiter weiter mit Sabine Steuernagel, meiner Kollegin aus dem NDR Fernsehen. Und mein Name ist Andreas Kuhnt. Und diesmal geht es um das Thema, ja, das optische Erscheinungsbild, die innere Stärke des Menschen, die ja möglicherweise auch daraus erwachsen kann, dass man das Gefühl hat, ja, ich fühle mich gesund und ich fühle mich auch optisch präsent. Und Schönheit strahlt ja von innen, heißt es häufiger. Warum machen dann so viele etwas an ihrem Äußeren, stellt sich die Frage. Jeder möchte ja irgendwie schön, gesund und attraktiv aussehen. Lange Jahre war das ein Prozess von Sport, von guter Ernährung, von Cremes, Kosmetik, Zufriedenheit und nicht zu vergessen, auch von Liebe. Ein Standardspruch ist ja, ich möchte in Würde altern. Reicht das heute eigentlich auch noch so? Und warum wollen dann viele nachhelfen? Mit Botox, mit Hyaluronsäure, mit Fruchtpeeling, mit Vitaminpillen, mit Mineralien und vielleicht sogar mit kaltem Wasser. Ich sage an dieser Stelle schon mal, ich mach's mit kaltem Wasser. Graue Haare färben gehört bei mir nicht mehr dazu, weil keine Haare mehr da. Aber auch dann würde ich sie wahrscheinlich nicht färben. Das Ganze gilt aber mittlerweile eben auch bei Männern und Frauen. Fastenkuren machen ja auch viele, meistens auch jetzt im Frühjahr. Dann gibt es natürlich die sogenannten minimalinvasiven, also Eingriffe mit möglichst kleinen Schnitten in den Körper. Ja, Eingriffe per Spritze gibt's auch noch, Botox oder Hyaluron. Fadenlifting oder Fruchtsäurepeeling, alles das habe ich mir angelesen. Ich weiß meistens gar nicht, was das ist. Und stellt sich natürlich die Frage, steigern die das Selbstbewusstsein oder retten die vielleicht eher eine Beziehung oder richtig eine Ehe? Wir haben ja heute bei uns Expertinnen und Experten in Sachen Schönheit und Wohlbefinden eingeladen. Die werden wir gleich mal hören. Haut, Körper, Wohlbefinden und Seele stehen heute also bei uns im Mittelpunkt. Mit der klassischen Behandlung, vielleicht einer größeren Anwendung bei größeren Problemen und den wunderbaren Möglichkeiten der Natur. Denn die sollten wir natürlich auch nicht außer Acht lassen. Ganz im Gegenteil, da kann ja eine ganze Menge rausgezogen werden aus der Natur. Sabine, jetzt aber du. Was hältst du denn eigentlich von diesen ganzen Geschichten? Was machst du da so eigentlich? Also wenn ich dich so anschaue, machst du nichts. Du strahlst aus dir selbst heraus.
Ja, das ist die hohe Kunst der Kosmetik. Also hallo Andreas, ich mache eine ganze Menge und ich halte auch von vielen Möglichkeiten ziemlich viel. Allerdings wäre ich jemand, der die Spritzen scheut, die Operationen scheut, also alles, was tief in die Haut geht, wenn man da ran muss, davon halte ich gar nichts. Ich muss, wir sind ja unter uns, mal sagen, ich habe vor, das ist jetzt 15 Jahre her, da war ich in der Tat mal bei einem Hautarzt und habe mir eine Spritze geben lassen. Diese Filler, Hyaluronsäure, ne? Du kennst ja noch nicht mal die Worte, aber ich sag's dir jetzt, ich kenne es auch von innen, genau. Und habe dem aber so viel Feuer gemacht, weil ich Angst hatte, dass man es sieht. Ich wollte natürlich nicht so übernatürlich, so, ne, aber das war eine Phase, da ging es mir nicht so gut. Und da habe ich gedacht, was kannst du machen? Alles Creme hat nichts geholfen. Und der hatte dann solche Angst, dass er eigentlich ganz minimal, das heißt, ich bin da rausgegangen. Das hat so um die 200 € gekostet, kann ich ja auch mal sagen. Die Preise sind jetzt ein bisschen gestiegen. Aber gesehen hat man es nicht, weil ich einfach Muffe hatte. Und da war für mich klar, das machst du nie wieder. Du bist nicht der Typ dafür. Aber gute Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel, frische Luft, Sport, Gemüse, all diese schönen grünen Sachen, kaltes Wasser, sehr gesund, kommen wir noch drauf. Das sind alles Dinge, die mache ich gerne und die mache ich auch, weil Frauen wollen natürlich, man kann sein Äußeres nicht richtig verändern. Eine große Nase bleibt eine große Nase, aber man kann attraktiv und strahlend aussehen. Das allerdings hat nur ganz bisschen was mit der Kosmetik zu tun, weil sagen, mir hat ja jemand gesagt, es gibt Menschen, die betreten einen Raum, die sehen eigentlich so ein bisschen hoch, naja, so ne, kleine Möhre irgendwie so. Dann reden die und lachen die und dann strahlen die und der ganze Raum leuchtet. Also es hat ganz viel mit dem Inneren zu tun.
Warum machen denn trotzdem mittlerweile so viele Leute irgendwas, was du gerade angerissen hast, so an ihrem Körper von außen, also mit Spritzen oder mit sogar Eingriffen? Ich höre da immer wieder was von Botox, das wird ja heute auch ganz breit angewendet. Mir hat man mal angeboten, Fett abzusaugen, habe ich tatsächlich auch kurz drüber nachgedacht, als ich das da mal im Fernsehen gesehen habe, habe ich gedacht, oh Gott, das sieht ja so widerlich aus, das lasse ich mal lieber sein, schleppe ich lieber weiter mit mir rum.
Schmerzhaft, kann ich nur ganz kurz, wenn Sie darüber nachdenken, es gibt einen medizinischen Aspekt beim Fettabsaugen, wenn es wirklich gefährlich wird, wenn es von innen auf die Organe drückt oder so, dann muss man sich ausführlich beraten lassen. Aber die reißen ja an deiner inneren Konsistenz. Also diese Fettzellen herauszuziehen ist nicht ohne, das muss man sich wirklich überlegen. Und warum machen es so viele Leute? A, würde ich mal ganz einfach sagen, weil es geht. Weil mittlerweile so viel darüber geredet wird, weil man auch, wenn man seinen Blick schult, ich sage dir, ich erkenne das. Wenn jemand, wo ich sage, ah, auch da hätte man besser machen können, das ist perfekt gemacht. Ja, wirklich, ich habe da einen überkritischen Blick, sicherlich auch durch diese Arbeit beim Fernsehen. Es ist halt einfach so, eine Frau, soll immer noch attraktiv sein, auch wenn sie älter ist. Mhm. Sie soll nach Möglichkeit ihr jugendliches Äußeres behalten. Auch da denke ich mir, das ist eine Frage der Lebenseinstellung. Aber wenn sie ein bisschen was dran machen kann, dann machen es viele. Es machen ganz viele Jugendliche mittlerweile schon, junge Frauen, weil sie einfach sagen, bevor ich anfange zu altern, halte ich diesen Alterungsprozess auf, um dann einen Status quo zu erreichen. Und das zeigen auch, es gibt Untersuchungen, es gibt eine Gesellschaft für Schönheitschirurgie, da sollte man sich auch erkundigen, dass die Leute, die wirklich die Hand an den Körper legen, auch ausgebildet sind und in einem Fachärztekreis zusammengeschlossen sind. Im letzten Jahr, im Mai 23, hatte man fast 100.000 Behandlungen im minimalinvasiven Bereich, das ist Botox, Hyaluron, Fadenlichtflecken. Ist was ganz Ekeliges, ist genauso wie es sich anhört. Die ziehen dir kleine Fädchen durch die Wangen, ziehen das alles so ein bisschen hoch, Gesicht unterliegt ja der Schwerkraft. Muss man sich überlegen. Und Botox kommt aus dem Medizinbereich, ist ursprünglich mal angedacht worden. Ich kenne es von einem Kollegen, der hat sich Botox spritzen lassen, weil er einfach bei der Arbeit unwahrscheinlich geschwitzt hat. Das ist dieser Sympathikusnerv, der dann arbeitet, man ist aufgeregt. Damit kannst du nicht ins Fernsehen gehen. Da kannst du eigentlich nichts anziehen, ohne dass man das sieht. Und dann hat man das gespritzt, so unter die Achseln, und dann war das weg. Vorbei. Aber das war ein medizinischer Eingriff, so als wenn jemand sagt, ich habe schlechte Zähne, ich muss die richten lassen.
Aber es gilt doch eigentlich auch für viele von uns etwas älteren männlichen Kerlchen, die jetzt mittlerweile auch anfangen, sich irgendwie was im Gesicht machen zu lassen und so. Also ich sehe zumindest immer mehr auch Gleichaltrige, die dann irgendwie plötzlich völlig neu und frisch wirken, aber auch unnatürlich.
Ja, auch da würde ich sagen, das, was Frauen schon seit vielen, vielen Jahrzehnten mit sich rumschleppen, dieser Konkurrenzdruck, ne, wie im Tierreich, der mit den schönsten Federn oder die mit den schönsten Federn, die Ente mit den breitesten Füßen, die wird ausgesucht für die Paarung. Und da ist es bei Frauen auch, wir unterliegen halt einfach diesem unendlichen Vergleichen. Ein kurzer Blick, du wirst eingeordnet. Man ordnet dich nicht mehr so richtig ein nach einem Gespräch, wenn man sagt, toll, die ist 78, die hat ein Feuer und die redet und das ist eine tolle Frau, sondern man guckt und du kannst ja alles machen. Du kannst dir die Haare implantieren lassen, du kannst Extensions tragen, dann siehst du so aus wie all diese Fotomodelle, die richtig dicke Haare haben. Also ich glaube, das ist der Konkurrenzdruck, und bei den etwas jüngeren Frauen ist es halt diese Geschichte mit Instagram, dass sie einfach auf den Fotos sensationell gut aussehen wollen und viele verdienen ihr Geld damit.
Das ist schon wahr. Nun wollen wir ja heute auch ein bisschen über das Thema Frühjahrsmüdigkeit sprechen. Ein Auslöser dafür, dass wir das jetzt tun wollen, ist ja tatsächlich das Gefühl, dass man nach so einer langen Winterphase wieder schwer in Gang kommt. Was können wir denn da tun und woher kommt diese Frühjahrsmüdigkeit überhaupt?
Ja, schwer in Gang kommen kann an den 5 Kilo liegen, die wir uns auf dem Sofa geholt haben.
Das stimmt ja nicht. Ich habe eher 5 abgenommen.
Er hat da wirklich, kann ich nur bezeugen. Also, aber es liegt daran, dass der Winter ist die Zeit immer noch des Winterschlafs. Das sehen wir an den Tieren. Wir haben eine andere Melatoninproduktion, die für das Schlafen zuständig ist. Es ist länger dunkel, morgens länger dunkel, abends eher dunkel. Das heißt, wir schalten eher um in den Schlafmodus. Dann kommt der Sommer. Es wird so an einem Tag wie heute, wo die Sonne scheint, kriegen wir Serotonin. Das bringt die Hormone in Gang. Im Gehirn sitzt eine Drüse, dann haben wir hier hinterm Brustbein eine Drüse. Wenn die angesprochen werden über die Augen, fangen die an zu arbeiten. Dann kommt so ein alter Körper aus dem Auto, sagt, oh so hell. Und das Melatonin sagt, oh, wir haben da eben noch geschlafen. Und das Serotonin sagt, aber jetzt geht's los. Ja. Jetzt geht es endlich los. Und dieser Anpassungsprozess zwischen Melatonin und Serotonin, das heißt dem Wintermenschen und dem Frühjahrsmenschen, das ist eine Übergangszeit von 4 bis 6 Wochen. Da ist der Körper halt einfach ein bisschen schlapper.
Da müden wir so vor uns hin.
Ja.
Also was hilft, außer in die Sonne zu gehen? Was kann man da tun? Schokolade?
Ist ein Winterprogramm.
Ja, ach, das ist noch Winterprogramm.
Ja.
Ist das jetzt schlimm, dass ich ein bisschen Schokolade vor der Studiotür liegen habe, gleich für die Pause?
Ja, jetzt machen wir mal eine Sendung über Zucker, Energie.
Okay,
und
dann lass uns
Gehirn.
Das lieber also, noch verschieben. Aber schlafen ist, glaube ich, wichtig, ne?
Schlafen ist gut, aber nicht zu lange. Also eher mal eine Stunde früher aufstehen, morgens rausgehen. Ruhig, auch wenn es noch kühl ist. Die letzten Tage ist es ja morgens ziemlich kalt gewesen. Aber ich finde immer dieser Kältereiz, die Vögel singen, die Natur ist ja immer schon lange vor uns wach. Mhm. Rausgehen, guten Morgen sagen, die ganzen Hundebesitzer sind schon unterwegs. Das bringt dir eine ganze Menge. Das ist kostenlos.
Wie ist es mit Obst zum Beispiel?
Auch richtig? Obst, Gemüse, grünes Gemüse, rotes Gemüse, Vitamin C essen, Vitamin E essen, all das gibt es in unseren Nahrungsmitteln. Da kann man sich auch mal erkundigen. Da kann man wirklich auch mal das Internet nutzen und sagen, was esse ich im Frühjahr? Also weniger Fleisch, weniger Alkohol, weniger Zigaretten, also das normale Standardprogramm. Aber dann eben halt viel Gemüse, Getreideprodukte, vielleicht mal Dinkel probieren. Haferflocken sind super gut. Mhm. Ich esse seit unter uns gesagt, seit 5 Jahren morgens Haferflocken. Wenn ich zum Arzt gehe, sagt er immer, sie haben Cholesterinspiegel wie ein Baby. Also das funktioniert. Ernährung funktioniert. Nicht immer und dogmatisch, ne, aber so ein bisschen mehr Gemüse auf den Speiseplan. Das, was es jetzt frisch auf den Märkten geben wird.
Ich bin ja kein Teetrinker, aber ich habe mir sagen, Kräutertees sind auch nicht so schlecht oder Brennnesseltee oder sowas
ähnliches. Brennnesseltee dürfen Sie nicht trinken, wenn Sie 5 Stunden Auto fahren und auch nicht, wenn Sie zu Omas 80. gehen, weil der treibt. Der ist harntreibend, deswegen ist er ja so schön, der entwässert. Aber man merkt das, man hat ja auch so ein bisschen manchmal, wo man sagt, ein gutes Essen, abends Fleisch und Salz gegessen, das muss der Körper nachts verarbeiten. Wenn du morgens Augenringe hast zum Beispiel und abends beim Griechen warst, dann liegt es nicht unbedingt am Uso. Salz produziert Augenringe, weil sich das Wasser unter den Augen einlagert. Also dann mal ein Brennnesseltee, aber mach's nicht, wenn du im Studio sitzt und 5 Stunden nicht rauskommst.
Das heißt also, den nächsten Uso ohne Salz trinken?
Besser, ja. Okay. Na, Tequila sowieso nicht, da trinkt man ja immer Salz dazu.
Wie ist es denn mit Sauna oder Wechselduschen oder vielleicht sogar kaltes Wasser? Also ich muss ja sagen, ich dusche ja wirklich seit 2 Jahren nur noch kalt.
Nein.
Also auch im Winter durch, ja. Doch, will ich an dieser Stelle mal ausführlich gesagt haben. Ja,
wenn wir schon hier die intimen Sachen
aufstehen. Ist das okay? Oder? Ich meine,
also
ich mache das ja
schon
aus,
längere
aus
Zeit machst?
Energiespargründen.
Andreas, der alte Sparfuchs. Also, kaltes Wasser ist generell gut. Denkt mal an Pfarrer Kneipp. Auch das ist mal eine Sendung wert. Der hat sich selber kuriert.
Ja.
Mit kaltem Wasser.
Selbst kuriert.
Mit kaltem Wasser. Seitdem gibt es die Kneipp-Kurorte. Wir kennen das mit den Wassertretbecken, die Armbecken. Kaltes Wasser ist gut. Aber passen Sie auf, wenn Sie ein bisschen hohen Blutdruck haben, wenn Sie Herzbeschwerden haben. Das kalte Wasser zieht die Gefäße zusammen. Das ist ja ein willkommener Effekt. Aber dadurch steigt auch der Blutdruck. Vorher den Arzt fragen, langsam anfangen und dieses moderne Eisbaden, was viele machen. Die hüpfen ins Steinhuder Meer, schwimmen da 3 Züge und hüpfen wieder raus. Das darf man nur machen, wenn der Arzt vorher das okay gegeben hat.
Also mehr zum Thema Fitness jetzt gerade im beginnenden Frühjahr oder im laufenden Frühjahr, muss man ja sagen, gibt's bei uns hier bei Heiter weiter gleich in unser Thema NDR1 Niedersachsen. Und dann lassen wir uns das vielleicht auch noch mal etwas genauer erklären, das ein oder andere von dem, was wir gerade gehört haben, von Expertinnen und Experten. Unser Thema mit Heiter weiter und einem Blick auf unseren Körper, auf unsere Gesundheit und auf unsere Haut. Ja, das ist ja das größte Organ unseres Körpers, heißt es zumindest. Irgendwie hält die Haut ja alles zusammen, reguliert die Körpertemperatur, ist Wasserspeicher und ob gewollt oder nicht, sie kann auch Emotionen sichtbar machen. Stichwort roter Kopf. Und um die Haut und um viel mehr geht's jetzt bei uns. Silke Flothe ist nämlich bei uns, sie ist Kosmetikerin aus Neustadt am Rübenberge. Schon 44 Jahre als Kosmetikerin aktiv, mehrfach auch ausgezeichnet für ihre Arbeit. Frau Flothe, Sie sind also ohne Frage eine echte Expertin. Und das Thema Haut ist ja ganz besonders wichtig. Wenn ich so morgens vor dem Spiegel stehe, denke ich immer, ja, kann ich noch irgendwie gelten lassen bei mir. Ich schmiere mir allerdings auch schon seit 10 Jahren immer was ins Gesicht. Ist das eigentlich okay, auch für einen Mann so?
Wunderbar.
Ja?
Also auch die Männer haben das Kosmetikfeld aufgerollt und sind aktiv. Und der Markt, der hat sich natürlich auch angepasst. Und die Männerhaut ist natürlich auch pflegebedürftig.
Ja,
also,
genau.
Was ist der Unterschied? Warum soll sich nur eine Frau pflegen?
Ja, weil über viele Jahre nicht so. Für mich gilt, ich brauche keine Cremes, aber mittlerweile ist das weit verbreitet. Ne? Es gibt ja auch mittlerweile ganze Regale in irgendwelchen
Drogerien. Parfümerien und so, ne? Sind voll mit Herrenprodukten. Der Markt hat sich angepasst. Aber ich finde, es ist Jahrhunderte her, da haben sich die Männer schon gepflegt. Geschäfte wurden im Badehaus gemacht. Man wurde gesalbt, geölt, gecremt von Hacke bis Nacke, würde ich jetzt mal so ganz leger sagen.
Also wenn Sie schon 44 Berufsjahre haben, dann haben Sie damals schon als Kind angefangen, wahrscheinlich als Kosmetikerin, schätze ich mal.
Ich bin mit 13 in das Praktikum gegangen, wie man das so macht als Schüler, und bin in eine große Parfümerie und Drogerie gekommen und hatte dort einen super Lehrmeister, der mich ins Herz geschlossen hat, und ich durfte dann nicht mehr aufhören. Ich musste dann nach der Schule da weiterarbeiten. Wir waren uns eins, und das hat mich natürlich erfüllt mit unheimlich viel Wissen, altem Wissen, Drogistenwissen. Mhm. Es gibt ja heute gar keinen Drogisten mehr. Und mein alter Chef war einfach die Inspiration. Mit Natur, mit der ganzen Aufmerksamkeit oder mit Ganzheitlichkeit heranzugehen. Mhm. Und nicht nur, ich mache ein bisschen Creme oder ich mache mal Lippenstift. Das gute Aussehen ist ja ein Gesamtkonzept. Das hat mit Trinken zu tun, das hat mit Entspannung zu tun, das hat mit Sauerstoff zu tun, mit den richtigen Nährstoffen. mit der Lebenseinstellung, mit dem Mindset.
Also da hat sich aber wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten eine Menge getan. Ne? Ich glaube, wir kümmern uns heute anders um unsere Haut, als das noch vor 40 Jahren der Fall gewesen ist.
Wir haben ein ganz anderes Bewusstsein mittlerweile und haben auch ein anderes Bestreben. Also wir wollen uns wohlfühlen und das hat mit vielen Aspekten zu tun. Das Wohlfühlen kann Garderobe sein, das Wohlfühlen kann Sport sein, das Wohlfühlen kann Pflege sein. Die Ernährung in Anführungsstrichen heute ist eine andere geworden. Viele junge Leute machen Smoothies und also der Markt ist ja riesig.
Was ist denn der Unterschied, wenn ich zu Hause etwas mache, also den Schrank aufmache, eine Creme wähle oder wenn ich zu Ihnen komme? Was kann die Kosmetikerin besser?
Also die Kosmetikerin hat natürlich erstmal die Expertise für eine richtige Hautdiagnose. Wenn ich nicht weiß, was meine Haut benötigt, wenn ich den Stand der Dinge nicht weiß, wie viel Feuchtigkeit braucht sie, welche Nährstoffe braucht sie. Wir arbeiten mit der Visia Deluxe, mit einem Hautscan-System zusammen seit 10 Jahren. Da wird erstmal eine 3D-Aufnahme gemacht und das ist der Blick hinter die Kulissen. Dann sehe ich erstmal, was Haut braucht und nicht der Blick vor die Haut, das, was jeder im Spiegel sehen kann. Hinter den Kulissen sieht man dann überhaupt erstmal die Defizite, Rötung, Reizung, die Porigkeit, die Energieparameter. Habe ich Bakterien? Habe ich Entzündungsprozesse in der Tiefe? Und danach, nach diesem Scan, nach dieser Anamnese, natürlich wird der Kunde erstmal in Klammern ausgefragt, was hat der für Lebensbedingungen, was hat der für einen Job? Und das ergibt dann im Grunde genommen ein Konzept und dann kriegt der das richtige System für zu Hause und natürlich die richtige Behandlung im Institut.
Sehen Sie eigentlich, wenn jemand reinkommt, ob der raucht oder nicht, ohne dass er was gesagt hat?
Ja, ich finde, es ist schon sichtbar. Die Haut hat einfach eine andere Farbe und eine andere Vitalität, geschweige denn, dass man es ja schon riecht. Ja, also ich bin Nichtraucher und habe natürlich eine feine Nase. In meinem Institut riecht es immer lecker, immer schön. Und wenn einer kommt, meistens hat er dann schnell noch im Auto oder vor der Tür geraucht, wenn er Raucher ist, um dann die nächsten 1,5 Stunden zu genießen.
Ja. Gibt es eigentlich so eine Zeit, die man jeden Tag für seine Haut einbringen sollte oder opfern sollte? Dass man sagt, okay, mindestens 15 Minuten sollte man sich mit der Haut beschäftigen oder 10 oder 5?
Doch. Also ich sag mal, Systempflege ist eine schnelle, aufeinander abgestimmte Pflege, die innerhalb von kurzer Zeit zur Routine wird. Eine spezielle Reinigung, Gesichtswasser, eine Tiefenbefeuchtung, eine 24-Stunden-Creme, sage ich jetzt mal so, Augencreme. Dann ist das in 8 Minuten erledigt. Die Kunden werden immer schneller. Am Anfang tun sie sich schwer. Bei mir stehen die einzelnen Wirkstoffe mit Zahlen beschriftet, hintereinander weg. Und dann sind die Kunden innerhalb von einer Woche in der Routine. Und wenn das aufeinander abgestimmt ist und eben in die Haut zieht und schnell einzieht, dann sind die Kunden super glücklich. Und die wollen auch auf dieses schöne, frische Gefühl morgens oder abends nicht mehr verzichten.
Wie wichtig ist eigentlich heute eine toll gepflegte Haut für unser gesellschaftliches Ansehen? Also ich erinnere mich noch an meine Zeit in der Pubertät, da hatte ich ziemlich viel Akne, da war ich gefühlt zumindest über mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre abgemeldet. Wie ist das denn heute, wenn man etwas älter ist und eben auch eine Haut hat, die vielleicht nicht ganz gesund aussieht? Ist man dann auch in der Gesellschaft möglicherweise jemand, der eher in der Ecke steht?
Ja, nein, wie will man sagen? Das kommt natürlich auch auf den Bereich an, wo ich aktiv bin und mit welchen Menschen ich mich umgebe. Aber wenn ich gut aussehe, ist das schon immer so gewesen, komme ich besser an, ob man es will oder nicht. Also wenn ich jetzt in Jürgen Prochnow bin,
der auch mal schlimme
Akne hatte, der sich auch über Jahre hinweg dann natürlich Behandlung unterzogen hat. Und dann eben auch Stück für Stück konnte man sehen, dass es sich verbessert hat. Und er ist ja nicht in einer Zeit groß geworden, wo jetzt schon so viel Technik und Möglichkeit da war. Also in der heutigen Zeit, die letzten 10 Jahre, ist ja ein Quantensprung.
Ja, man hat auch das Gefühl, es gibt nicht mehr so viele Hautunreinheiten. Liegt das unter anderem auch an Menschen wie Ihnen, die den Menschen rechtzeitig sagen, so und so kannst du dir da helfen?
Ja, das ist so. Also ich hatte gerade letzte Woche einen Jungen mit 15 und ein junges Mädchen mit 13, wo die Eltern aber auch schon jetzt den Fokus haben, bitte jetzt Prophylaxe. Und das ist sowieso ein Thema, Prophylaxe. Warum warte ich denn, bis erst die Falten da sind? Oder warum warte ich denn erst darauf, dass ich grau und müde aussehe? Also alles andere erhält man ja auch frühzeitig. Ich gehe zum Zahnarzt, warum? Damit ich später nicht ein Gebiss habe und die Zähne ins Glas legen muss, sondern ein tolles, langjähriges Gebiss habe, ohne irgendwelche Ersatzteile. Und was gibt's Besseres? Unsere Jugend von heute hat doch alle Chancen, mit einem kompletten Gebiss ins Alter zu gehen und nicht mit den herausnehmbaren Zähnen. Ja. Und das ist mit der Kosmetik ja nicht anders.
Welche Hautprobleme kann ich denn zu Ihnen bringen und ab wann kommt der Arzt ins Spiel? Also wo sind Sie zuständig?
Also kommen kann erstmal jeder, der sich in seiner Haut nicht wohlfühlt. Und dann kommt natürlich auch Kunden, die eigentlich hätten zum Arzt gehen sollen oder die dann schon beim Arzt waren und sich aber nicht aufgehoben gefühlt haben. Also wir sind da in einer Zwickmühle. Also ganz oft müssten wir eigentlich einen Kunden wegschicken, der will aber nicht weg, weil er sich bei uns wohlfühlt und wir versuchen natürlich in unserem Rahmen die Hautprobleme so gezielt zu bearbeiten und möchten natürlich auch gerne mit dem Arzt dann kommunikativ arbeiten, dass der seinen Teil macht, wir machen unseren Teil. Aber es ist schwierig. Also es ist noch nicht so ganz eindeutig, weil die Kunden kommen oft auch vom Arzt zu uns, was ich natürlich auch toll finde, wenn Ärzte dann auch sagen, pass mal auf, ich habe keine 1,5 Stunden Zeit für dich, meine Zeitfenster liegen in 5 bis 10 Minuten, das nächste ist, was du machen musst, ist zur Kosmetikerin gehen, die eine qualifizierte Ausbildung hat, die eben auch so ein Analysesystem fährt mit so einer Scanfield Visia, dann kann man auch wirklich tolle Sachen machen und dann sind Hautprobleme wie Schuppenflechte, Entzündung, Reizung, Rötung, Unreinheiten, alle gerne bei uns willkommen und sind auch gut bei uns aufgehoben. Jetzt bei allen qualifizierten Kosmetikerinnen. Also ich möchte mich jetzt mal nicht im Vordergrund setzen hier.
Wollte ich gerade sagen. Also es ist ja ein wirklich großer Berufszweig. Man sollte darauf achten, wo ausgebildet wurde oder dass eben halt gut ausgebildet wurde. Aber ich würde jetzt gerne noch wissen, weil wir ja in Frühjahr, Sommer gehen, was sieht man der Haut an im Frühjahr? Wie verändert sie sich? Komme ich anders mit meiner Haut aus dem Winter? Also sieht man das?
Ja, ich denke, wenn so der Winter gegriffen hat, je nachdem, ob ich jetzt viel draußen bin. Wir beide hatten uns kurz vorhin unterhalten mit Hunden. Es gibt Menschen, die früh morgens schon um 7 mit dem Hund raus müssen. Die haben eine andere Pflege für sich zu tun, wie jemand, der den ganzen Tag nur im Büro sitzt und keine Kälte abbekommt. Aber das Frühjahr ist natürlich auch mit viel Licht. Wir haben jetzt eine andere Situation. Heute ist ein wunderbarer Tag. Wir nehmen ja gerade auf das Interview und die Sonne scheint. Wir sind auch begeistert und gehen raus und halten unser Gesicht selbst in der Pause raus und ziehen diese Sonnenstrahlen in uns auf. Und die brauchen wir auch, weil der Winter grau war, kalt war, Heizungsluft hat uns zu schaffen gemacht.
Herr Kuhn nicht, der heizt ja nicht, der Vater. Der duscht auch nur kalt. Bitte auch nicht heizen.
Das Badezimmer ist bei 25 Grad.
Lusche.
Ja, also das Frühjahr greift einfach und wir brauchen mehr Feuchtigkeit, eine Hochdosis Feuchtigkeit. Die Sonnencreme muss unbedingt aus der Tasche, die muss ins Gesicht. Wir brauchen eine Hochdosis an Feuchtigkeit, dass unsere Reserven wieder aufgepowert werden. Vitamine braucht der Mensch. Jeder, der einen Garten hat oder Blumen hat, was macht der jetzt? Der düngt. Also was sind wir anders? Wir sind auch Pflanzen der Natur. Wir müssen auch gedüngt werden. Also beraten lassen, was braucht deine Haut jetzt? Braucht die einen Kick mit Vitamin C oder Retinol? Fragen, die Fachfrau fragen und sich dann verwöhnen zu Hause.
Aber es gibt schon auch Fachmänner, ne?
Fachmänner, es gibt wenige Fachmänner.
Ehrlich?
Ja.
Achso, ich dachte,
ich war ja gerade auf der Messe.
Ja.
Es gibt zwar viele Kosmetikproduktverkäufer, aber es gibt nur ganz, ganz wenige Produktanwender und Kosmetiker.
Mhm. Ja? Aber Sie haben es ja gerade angesprochen, wir haben heute, wo wir diese Sendung aufzeichnen, wunderschönes Wetter vor der Tür und die Sonne bringt uns auch nach vorne, natürlich nach vorne. Und ich denke mal, das nutzen wir jetzt einfach mal und gehen mal ein Stück weit vors Studio und genießen die Sonne und danken an dieser Stelle mal Silke Flothe. Sie ist Kosmetikerin aus Neustadt am Rübenberge, die uns ein bisschen erzählt hat, wie wichtig das eigentlich ist, dass wir unsere Haut regelmäßig pflegen. Natürlich gerade jetzt in der Zeit, in dieser Übergangszeit vom Winter zum Frühling, zum Sommer. Und dass das mittlerweile auch weit verbreitet ist und dass es uns eigentlich gut tut. Und wenn wir gesund uns noch so ein bisschen zusätzlich in Gang bringen wollen, dann gehen wir in die Sonne. Mit Sonnenschutzmittel.
Mit Sonnenschutzmittel. Tut euch die Liebe.
So, dann eincremen und raus. Gleich geht's weiter bei Heiter weiter.
In unserem Studio in Oldenburg begrüße ich jetzt Dr. Phil Million. Er ist Arzt für plastische und ästhetische Chirurgie hier in Oldenburg. Dr. Million, wenn Sie durch die Gegend gehen, muss ich gleich mal sagen, sehen Sie eigentlich an den Gesichtern der Frauen, wer ein natürliches Gesicht hat und wer schon mal sich in die Hände eines behandelnden Arztes gegeben hat?
Je nachdem, da geht die Spur echt ziemlich auseinander. Es gibt Frauen, die wollen einfach nur ihren natürlichen Look wieder leicht unterstreichen. Das sieht man nicht immer direkt, während Frauen natürlich manchmal auch sehr gekünstelt aussehen wollen. Sowas gibt's auch, vor allem gerade durch die Medien getriggert. Da sehe ich das natürlich auf den ersten Blick, aber man entwickelt schon ein Auge dafür. Das ist schon so, ja.
Wir sprechen ja heute über Wohlbefinden, über Schönheit, über das, was ich tun kann, um eben halt mit Energie und Esprit in den Frühling zu gehen. Ein gutes Aussehen gehört dazu. Aber warum sagen ganz viele, mein gutes Aussehen, was der liebe Gott mir gegeben hat oder die Natur, reicht mir nicht mehr?
Also es kommt drauf an. Wenn ich mir jetzt jemanden vorstelle, um die 50, 60, 70 und ist halt gealtert und hat eine Stelle, die man sagt so, okay, die gefällt mir einfach nicht, wie die gealtert ist. Ich habe vielleicht eine Tränenrinne bekommen oder ich habe einen Tränensack bekommen unter dem Auge oder jetzt weiß ich gar nicht, ob ich Politikernamen nennen darf, aber so eine Marionettenfalte. Ne, so,
okay, da wissen wir schon Bescheid. Ja.
Also in dem Fall, wenn man sagt, okay, das stört mich und das nervt mich im Rahmen meiner Eigenwahrnehmung und ich habe auch Angst, dass ich vielleicht falsch rüberkomme, dann verändere ich was und versuche wieder meinen eigentlichen Look von vor einigen Jahren wiederherzustellen. Aber es gibt natürlich mittlerweile auch eine Schönheitsbildung durch das Internet, durch Social Media und durch das Fernsehen. Das kennen wir schon lange. Jetzt haben wir neue Medien dazu und dieser Schönheitswahn wird immer schneller, sodass die Patienten auch teilweise sehr, sehr jung sind, die anfragen. Und die haben natürlich ein ganz anderes Schönheitsideal. Ne? Die wollen dann natürlich ganz große Lippen haben oder mehr Jochbein oder und wollen meistens mehr zu diesen Kardashians werden.
Ja, das ist ein ganz großer Trend und ich würde fast mal umgangssprachlich sagen, das ist so eine Modeerscheinung wie enge Jeans, weite Jeans. Aber trotzdem hat es ja so ein bisschen ein Geschmäckle, wenn Frauen sich darüber unterhalten, Männer ja mittlerweile vielleicht auch, wenn man sagt, ach, ich gehe jetzt mal zu dem Dr. Million, der macht mein Gesicht ein bisschen frischer, weil nächstes Jahr haben wir silberne Hochzeit und bis dahin möchte ich ganz jugendlich aussehen. Warum ist das immer noch etwas, was man vielleicht so ein bisschen versteckt hält?
Ich denke, es ist viel Charme. Aber andererseits, also manchmal habe ich das auch, Patienten kommen zur OP und reden da erst gar nicht viel drüber und dann operieren wir. Und wenn die selber dann total glücklich sind mit dem Ergebnis, weil sie vielleicht das bekommen haben, was sie auch wollten, dann sind die Patienten meistens sehr offen damit und sagen so, ja, ich habe was machen lassen, ich fühle mich total wohl damit. Das ist natürlich doof, wenn man sich was kaufen würde und man sagt, ich bin da total unzufrieden mit. Also was will man natürlich auch nicht. Und andererseits ist es noch so, dass, ich sage jetzt mal in der Generation um die 30, ist es völlig entspannt, zum plastischen Chirurgen zu gehen. Die sind da teilweise auch sehr, sehr offen mit. Während das 20 Jahre weiter dann schon häufig ein Thema ist, weil dann auch noch die Eltern eine Rolle spielen, die dann sagen könnten, was, unsere Tochter, unser Sohn lässt sich operieren, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also es ist so ein Generationending. Zum Glück kommt es da nachhaltig zu mehr Offenheit. Ich finde das auch ganz gut, dass man seine Wünsche einfach nicht immer verstecken muss. Und dann passt das, glaube ich, für alle ganz gut.
Ich sage mal, es gibt ja viele Bereiche, wo sich Veränderungen vollziehen, die für uns erstmal ganz groß erscheinen. Aber der Schritt vom Pferd zum Verbrennungsmotor war für viele ja auch nicht nachvollziehbar. Aber jeder Arzt in seiner Praxis erlebt Schicksale. Mit welchen Sorgen, Wünschen und Ansprüchen kommen Frauen und Männer zu Ihnen? Steckt da immer noch mehr dahinter, als ich will der Schönste in der Eisdiele sein?
Ich glaube, es geht gar nicht darum, der Schönste zu sein. Das habe ich, glaube ich, so noch nicht erlebt. Ich habe mal eine Patientin gehabt, die hat gesagt, ich will aussehen wie eine Barbie. Das ist dann nicht so mein Ding. Da gibt es mit Sicherheit andere, die das dann besser umsetzen können.
Also wir wollten eigentlich nochmal, was die Intention ist. Und ich glaube auch, dass viele Frauen denken, sie könnten in ihrem Leben damit etwas besser machen oder verändern, wenn viele Sachen ausgeschöpft sind oder wenn sie nicht weiterkommen, Eheprobleme oder man möchte jemanden kennenlernen. Ist das ein Thema bei Ihnen?
Doch, durchaus. Also meistens Frauen, die ihren Partner verloren haben, durch Krankheit oder durch Trennung, die eventuell auch einen neuen Partner kennengelernt haben. Das ist schon ein häufiger Grund, warum die sich dann beim plastischen Chirurgen vorstellen und vielleicht dann mit dem einen oder anderen hadern und mich ernsthaft fragen, was kann man verbessern? Ich versuche in erster Regel dann immer zu beschwichtigen und zu sagen, es ist alles gut, so wie es ist. Man kann aber, wenn man wollte, hier und da ein bisschen nachhelfen. Gelegentlich gibt es aber auch angeborene Fehlbildungen, weshalb die Patienten kommen und einfach damit nicht mehr leben wollen, also wie Männerbrüste oder ja, Lippenfehlbildung. Sowas in der Art.
Bestimmt unser Äußeres, wenn wir damit zufrieden sind, ob es nun das ist, womit ich auf die Welt gekommen bin oder ich pflege mich, also ich gehe zum Sport oder so, bestimmt das unser Lebensgefühl? Merkt man das?
Doch, durchaus. Also wenn man, ich bin schon der festen Überzeugung, wenn ich morgens in den Spiegel gucke und ich sehe frisch aus, dass ich mich auch frischer fühle. Durchaus.
Ja, ich meine, es würde die ganzen Frauenzeitungen nicht geben, wenn man nicht diese Tipps brauchte, um zu sagen, also ich hab's schon erlebt, dass es Frauen gibt, die sagen, ich schmink mich erstmal im Bad im Dunkeln. Das kann ich sehr gut, das mache ich seit 10 Jahren, weil ich möchte mich nicht ungeschminkt im Spiegel sehen. Also scheint ja Äußeres, wenn man damit zufrieden ist, wirklich einen großen Einfluss auf die Psyche zu haben.
Das denke ich schon. Also die Eigenwahrnehmung, also Psyche ist ja ein Riesenfeld und ich glaube schon, dass wir sowohl optisch als auch durch Bewegung da einen riesen Einflussfaktor haben. Und es ist ja auch so, wenn ich mich gut ernähre und mich gut bewege, dann sehe ich auch meistens ein bisschen gesünder aus. Das ist nun mal so. Und man ist auch zufriedener. Wenn man morgens einen kleinen Gang gemacht hat, ist man zufriedener, als hätte man das nicht gemacht. Und genauso ist das optisch auch.
Darf eigentlich Sonne mittlerweile mitspielen oder sollten wir Sonne ganz meiden?
Nicht so extrem wie die Asiaten. Da gilt es ja als schön, dass man äußerst hell ist. In unseren Breitengraden gilt das eigentlich als erfolgsversprechend. Also ich bin erfolgreich, wenn ich eher braun bin, weil ich habe mehr Zeit, um in der Sonne zu liegen, quasi, um das grob zu sagen. Ne? Ja. Und ich glaube, dass zu viel Sonne, und das weiß man auch mittlerweile wissenschaftlich, auf jeden Fall schlecht ist, weil es halt eben Hautkrebs macht, aber es sorgt auch für eine enorme Alterung der Haut. Und wenn wir uns so Hautpartien angucken, bei Menschen um die 80, wenn die sich ausziehen, haben die meistens noch einen relativ guten Oberkörper. Aber alles, was halt viel Sonne genossen hat, das sind meistens dann die Unterschenkel oder aber auch die Arme, der Hals, das Gesicht, das kriegt dann halt eben Fältchen und neigt dann dazu, mehr Laxizität, also mehr Lockerheit aufzuweisen.
Ich glaube, das wird sich ändern, weil wir damals noch, wir haben Tennis gespielt, möglichst ohne Sonnenschutz, damit man auch schön knackig braun war. Das ist ja vorbei. Also die Zeiten haben sich da geändert. Kommen verstärkt auch Männer?
Steigend schon, durchaus.
Was sind da die Wünsche? Was wollen Männer?
Ich glaube, das Häufigste ist die Männerbrust. Aber man muss auch sagen, auch so die Genitalästhetik, auch beim Mann spielt durchaus eine Rolle hinsichtlich Beschneidung oder aber auch der Wunsch nach einer verbesserten Funktion des Genitals. Durchaus, da können wir auch nachhelfen.
Was meinen Sie denn, wie gehen wir in die Zukunft? Also die in Anführungsstrichen Schönheitsoperationen, das ist ja so ein verallgemeinerter Begriff, ich mag den gar nicht so gerne, werden sich immer weiterentwickeln. Es gibt einen Trend, die Zahlen nehmen zu, es gibt immer mehr Ärzte, die auf dem Markt sind, die sagen, das mache ich auch mal eben nebenbei. Worauf sollte man achten und wie gehen wir in die Zukunft?
Als Patient kann ich immer nur darauf achten, dass wenn man überlegt, sich einem Eingriff zu unterziehen und man sucht einen Fachmann dafür, dass man bestenfalls einen plastisch und ästhetischen Chirurgen nimmt. Das ist ein ausgebildeter Facharzt. Es gibt Zusatzbezeichnungen für plastische und ästhetische Operationen. Die sind natürlich dann auch meistens für den jeweiligen Fachbereich. Das gibt es in der HNO und Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Die sind dann meistens auch sehr gut ausgebildet, was die Ästhetik im Gesichtsbereich angeht zum Beispiel. Aber es gibt eben auch solche Ärzte, die sagen, ich bin ästhetischer Mediziner oder ich bin Schönheitschirurg, was in dem Sinne nicht geschützt ist. Es ist kein Facharzttitel.
Ach, ja, das den ist ja darf, gefährlich.
Ja, genommen, ne? Den darf jeder tragen. Also, und es ist natürlich irgendwo auch, wenn wir, also es ist meine Meinung, wenn wir ein Studium finanzieren, Leute, die wollen Arzt werden, so ein Studium kostet, glaube ich, weiß ich nicht, ne, zwischen 500.000 und 1 Million Euro, die der Staat da investiert, die muss man schon ein paar Jahre zurückgeben. Ne. Wenn ich jetzt anfange, ich werde Arzt und ich gehe direkt nach dem Studium und mache eine Spritzenpraxis auf, wo ich ausschließlich Botox und Hyaluron, das darf ich ja, ich bin der Arzt, nur noch das mache, ich weiß nicht, ob das die richtige Message an die Gesellschaft ist, an den Patienten vielleicht auch nicht. So, deswegen kann ich halt immer dazu raten, suchen Sie sich einen chirurgischen Facharzt. Ich will dadurch bitte nicht falsch verstehen, auch wenn Kollegen das hören, nicht falsch verstehen. Also so, ich glaube, dass diese Leute wunderbare Arbeit auch machen können. Ja, das will ich gar nicht unterstellen. Nur eben, es gibt halt eine Facharztbezeichnung und wer halt eben in diesem Bereich möchte, sollte eigentlich den Weg über den plastischen und ästhetischen Chirurgen gehen oder halt eben in ein angrenzendes Fachgebiet. Ganz ohne sehe ich das problematisch, auch für den Patienten.
Vorweg, vor allem, was man machen sollte, steht die Beratung. Ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich vorher beraten lässt und nicht gleich rein und wir machen mal schnell und in 10 Minuten sind sie wieder draußen.
Absolut. Also ich finde, vor jedem Eingriff, also nicht nur Ästhetik, steht immer, dass ich dem Patienten einfach ganz klar sage, wo steht man, wo kann man maximal hin, um keine unrealistischen Erwartungen zu schüren. Und dann haben wir am Ende eigentlich auch, wenn wir dann tatsächlich in die Behandlung starten sollten, ein Ergebnis, wo wir beide als Behandler und aber auch als Patient dann den gleichen Weg gesehen haben und auch dann das gleiche Ziel vor Augen hatten. Und das ist immer ganz wichtig, weil ansonsten geht die Spur aus den beiden Gedankengängen von Patient und Arzt so weit auseinander und dann gibt es nichts, für beide nicht.
Dr. Millien, Ihr ganz persönliches Schönheitsrezept. Also ich würde sagen, noch sind Sie in einem Alter, wo Sie sagen, ach, ne, ist noch alles gut, das andere liegt in weiter Ferne. Aber wenn Sie jetzt sagen, wenn ich in diesem Frühjahr besonders was für mich tun will, was tun Sie?
Glücklich sein.
Unsere Gesundheit, unsere Haut, unser Wohlbefinden, das ist Thema heute bei Heiter Weiter hier in unser Thema. Und wir haben ja gerade schon gehört, Schönheitsoperationen sind an der einen oder anderen Stelle durchaus auch möglich, sinnvoll, sollten allerdings von Profis gemacht werden. Und natürlich ist jung und gesund bleiben ein ganz großes Thema auch in der Wissenschaft, im Markt auch. Und auch die Forschung ist mittlerweile bei Themen wie Diäten für ein möglich langes Leben, Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel, welcher Sport, welche Ernährung, das gibt es natürlich mittlerweile jede Menge Forschungsergebnisse. Aber dann darf man sich doch eigentlich nur noch damit beschäftigen, wenn man sich wirklich fit halten will, Sabine. Komme ich denn da irgendwann nochmal raus aus diesem ewigen Lesen von irgendwelchen Forschungsergebnissen und Forschungsanalysen?
Naja, ich glaube mal, wir alle haben ja einen sehr gesunden Menschenverstand und wir Niedersachsen sowieso. Wir lieben unsere Gärten, wir lieben die Natur. Wir haben ganz viel davon. Das heißt, viele von uns sind im Garten zu finden. Die haben jetzt ihre Hochbeete und ihre Gewächshäuser und bauen die gesunden Sachen an, die sie dann hinterher auch gut zubereitet aufessen. Das heißt, wir wissen alle, dass uns die Natur auch mit den nötigen Vitaminen versorgt. Sauerkraut, Paprika, Hagebutten, das sind Vitamin C-Spender, rote Beete und Sonnenblumenkerne für die Eisenversorgung. Mit rote Beete habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Also wenn man sich da eine Suppe macht.
Habe ich auch schon mal gemacht.
Rote-Bete-Suppe. Und? Ja, hast gekleckert? Das ist nämlich eine Sauerei.
Ganz furchtbar. Küche sah furchtbar aus. 2 Tage sauber machen, aber 2 Tage auch essen.
Ja, ist gut. Also auch wenn jemand krank ist, ich sage immer, wenn jemand vielleicht, ist jetzt ein ernstes Thema, aber nicht Chemotherapie hat, ist Rote Beete eine ganz tolle Geschichte, weil sie die Eisenspeicher auffüllt, weil sie ganz viel Kraft gibt. Das ist so, alles was aus der Erde kommt, gibt den Menschen Kraft. Kann man gut machen, habe ich damals auch mal gemacht. Chinesische Akupressur ist ein tolles Thema. Kennt ihr den Yoga-Frosch? Wenn man so die Finger so aneinander packt und dann reibt, ja, macht er ja auch immer. Dann so, werden Energiebahnen werden stimuliert. Das kann man so zwischendurch mal nicht im Auto, das ist nicht so gut, aber vielleicht mal in der Straßenbahn oder beim Spazierengehen. Also alles, was natürlich ist, Andreas, ist bei mir ganz weit vorne.
Also, dann gehen wir jetzt mal in die Natur mit Ute Martin, die ist Heilpraktikerin aus Bad Nenndorf. Das ist ja auch der Ort der nächsten Landesgartenschau 2026, freuen wir uns natürlich schon sehr drauf. Frau Martin, Ihre Praxis trägt den schönen Namen Naturzentrum Wilde Möhre. Wie sind Sie denn darauf gekommen?
Ja, die Wilde Möhre ist eine ganz, ganz tolle Heilpflanze. Und zwar, Sie sehen es sogar an meinem Kleid, da habe ich die Wilde Möhre schon mal mitgebracht. Ja. Weil die Wilde Möhre ist zum Zentrieren. Also sie geht erst auf und dann kommt sie so zusammen. Und alles, was uns im Kopf vernebelt, das können wir mit der Wilden Möhre halt wieder in die Ordnung bringen.
Wächst sie nach oben oder ist die unten in der Erde? Weil auf Ihrem Kleid habe ich das Gefühl, ich habe so Dillstauden vor mir.
Ja, das kann man sicherlich auch verwechseln mit dem Dill, genau. Ja, nein, sie wächst nach oben. Also es ist eine Pflanze, die wächst nach oben, hat eine wunderschöne Dolde, ist ein Doldenblütler. Und geht erst auseinander. Und was das ganz Typische ist bei der Wilden Möhre, dass sie in der Mitte ein Pünktchen hat. Und das ist halt das Zeichen, dass sie eben so eine Zentrierung hat. Also wenn wir mal nicht wissen, wo es wie weitergeht und wir völlig im Nebel stehen, dann ist es vielleicht ganz ratsam, mal die Wilde Möhre einzunehmen.
Aha.
Allerdings nicht so vielleicht als Blättchen, das kann man vielleicht mal probieren. Aber da gibt es ganz tolle Tinkturen, die dann sehr hilfreich sind, um wieder zu sich zu kommen und sich zu setten, wenn wir halt im Nebel stehen.
Ne? Aber die wilde Möhre ist schon eine Art von Möhre.
Die wilde Möhre, das Blatt schmeckt möhrenhaft. Also das ist ein möhrenartiger Geschmack.
Ah ja, okay. Ja, Sie wollen ja, das merkt man auch gerade, Menschen logischerweise für die Natur begeistern und auch zeigen, was aus der Natur alles natürlich möglich ist für uns, für den Menschen, für den Körper, aber natürlich auch für die Psyche. Was kann denn so eine Natur pauschal gesagt erstmal für die Gesundheit tun?
Ja, wir können unheimlich viel von der Natur lernen. Also ich bin viel im Wald unterwegs, biete Waldbaden an und die Natur ist quasi ja wie eine Art Heilplatz für uns. Ne? Also wir können uns da entstressen, wir können den Cortisolspiegel nach unten bekommen, also gerade in so einer stressbelebten Gesellschaft einfach mal einen Spaziergang machen. Und natürlich gibt es ganz, ganz tolle Pflanzen, die uns ja wieder in die Ruhe bringen, in die Entspannung bringen. Aber genauso gut haben wir ganz viele Mineralstoffe und Spurenelemente, wie Sie es gerade gesagt haben, Frau Steuernagel, mit der roten Beete. Da könnte sicherlich auch noch ein kleines Heilkraut mit hinein.
Aber man sollte tunlichst nicht alleine losgehen, vielleicht noch irgendwie mit dem Telefon in der Hand und versuchen, das irgendwie bei Google rauszufinden, sondern schon unter fachkundiger Anleitung, weil im Wald wächst halt einiges von bis. Auch da bin ich bei Ihnen gut aufgehoben.
Ja, absolut. Also ich biete Kräuterwanderung an. Wir gehen in den Wald, aber auch genauso der Kurpark in Bad Nenndorf, weil Sie die Landesgartenschau angesprochen haben. Links und rechts des Wegesrandes sind ganz viele Kräuter und viele sind überrascht. Ach Gott, den Giersch, den betrachte ich ja jetzt ganz anders als Vitamin C-Spender. Gerade in der frischen Natur, jetzt gerade im Frühling, sind ja die Frühlingskräuter ganz wunderbar und da können Sie gerne mit mir mitkommen.
Ne? Also es ist aber schon wichtig, dass man einen Profi an seiner Seite hat, dass man jetzt nicht jedes Wildkraut, was da wächst, erstmal mit nach Hause nimmt und daraus eine Suppe kocht.
Auf gar keinen Fall, weil da gibt es auch Verwechslungsgefahren.
Eben.
Also Sie sollten nur das mitnehmen, was Sie wirklich kennen. Also wenn Sie den Löwenzahn gut kennen und die Brennnessel und den Giersch, da haben Sie schon ein Riesenportfolio. Ne? Und alles andere wächst dann so Step by Step. Wenn Sie dann immer mal wieder mehr Zutrauen haben, ah, jetzt weiß ich ganz genau, was ist das Kraut, dann ist es natürlich auch mitzunehmen. Aber ganz achtsam, denn wir wollen ja die Natur erhalten.
Und nicht einfach rausrupfen. Ne? Wissen Sie, was ich ganz oft denke, wenn ich so durch die Gegend gehe und auch sage, ach, da könnte man ja sammeln, dann denke ich immer Hundepipi oder nicht drauf. Eben. Also wo sammle ich denn?
Ja, meine liebste Sammelstelle ist mein Garten. Da weiß ich ganz genau, was da los ist. Da sind keine Pestizide drauf, da geht kein Hund vorbei. Und ich weiß, wie sie gewachsen sind. Und das ist meine liebste Sammelstelle. Mhm. Ne? Es wird auch nicht gesammelt, wenn es neblig ist, ne? Weil dann eine Schimmelbildung an den Kräutern passieren kann.
Ja. Mhm.
Und natürlich an Hundewegen ist ein No-Go. Ne? Und ein bisschen reingehen vielleicht, wenn sie im Wald sind, vielleicht mal ein bisschen quer gehen, um da mal ein Blättchen zu nehmen, da mal ein Blättchen zu nehmen und die Pflanzen halt stehen lassen.
Aber am besten halt mit Ihnen oder anderen kundigen Kräuterfrauen, hat man ja früher schon gemacht,
ja,
um sich möglichst wirklich sicher zu sein.
Aber diese geführten Wanderungen sind ja das eine. Ich selber habe gerade, wo Sie es erzählt haben, selber diese Erfahrung gemacht, als es mir phasenweise mal stressbedingt nicht so gut ging. Dann bin ich auch durch den Wald gegangen, meistens auch allein und habe wirklich so den Wald auf mich wirken lassen. Hatte teilweise sogar noch so ein kleines Diktiergerät dabei, habe mir da was von der Seele geredet in der Zeit, habe das auch aufgenommen, habe es nie wieder angehört. Das sind dann schon auch Momente, wo man sagt, da kann man aus der Natur, aus der wirklichen Natur, die da einfach so nicht mehr ganz unberührt, aber viel unberührt noch vor uns liegt, kann man dann Kraft sammeln. Ne?
Absolut. Weil wenn Sie unterwegs waren, und das ist ja gut, dass Sie das gleich sich von der Seele geredet haben, ne, dann ist es weg, es ist nicht mehr im Kopf. Und stellen Sie sich doch mal einfach den Baum vor. Ne? Der steht ja in der Erde, ist tief verwurzelt. Wir brauchen einfach viel mehr Erdung. Deswegen ist das Thema Gartenarbeit und in den Wald gehen, wir können uns dadurch super erden. Ne? Und wir verbinden uns quasi mit der Erde und mit der Natur. Und da gibt es ganz tolle Atemübungen, die natürlich auch zu Hause gemacht werden können, bevor Sie zur ersten Kaffeetasse greifen, dass Sie sich erstmal erden. Und dann können Sie super in den Tag starten.
Das hat ja auch irgendwie zugenommen, ne? Also immer mehr Menschen suchen die Ruhe der Natur, die Kurse werden angenommen, die Lehrgänge werden angenommen, dass wir irgendwann, was die Japaner schon ganz lange machen, feststellen, ein Baum hilft mir auf eine bestimmte Art und Weise.
Ja, also die Japaner haben das auf wissenschaftliche Füße gestellt. Wir kennen es vielleicht aus früheren Zeiten, der Sonntagsspaziergang. Der Sonntagsspaziergang, da ging es in die Natur und die Eltern haben einen mitgenommen. Und die wussten das intuitiv schon, dass uns die Natur gut tut. Denn was machen wir in der Natur? Wir atmen die Terpene ein. Die Bäume kommunizieren über ganz viele Terpene und das atmen wir in der Natur förmlich ein. Und dieser Spaziergang, den wir dann machen oder die Achtsamkeit im Wald, da atmen wir ganz nebenbei die Terpene ein und die sind gut für das Immunsystem. Der Cortisolspiegel fällt herab. Der Blutdruck senkt sich und auch der Puls geht nach unten.
Ich dachte immer, die dienen nur dazu, dass man seine kratzigen Strumpfhosen anziehen muss.
Nein, aber haben Sie denn das Gefühl, dass immer mehr Menschen diesen Wert der Natur, der oft ja vor der Haustür liegt, auch erkennen? Und ist das dann auch wirklich noch Natur? Mittlerweile müssen wir ja leider sagen, es gibt eine Form von Waldsterben. Es gibt natürlich auch eine Belastung in der Luft, sodass man das Gefühl haben kann, ja, selbst der schönste Wald kann das nicht mehr absorbieren.
Da muss ich mal drüber nachdenken. Also es gibt...
Oder kann man sagen, je tiefer der Wald, desto größer die Chance, sich auch wirklich abzuschalten oder die Form der Natur oder die Möglichkeiten der Natur nutzen zu können?
Nicht unbedingt. Mhm. Also Sie können das direkt ja vor der Haustür machen. Wenn ich jetzt hier in Ihren schönen Garten schaue, selbst da steht ein wunderschöner Baum, den Sie in der Pause nutzen können, um sich mit der Natur zu verbinden. Mhm. Also die Japaner haben ja auch nicht so viel Platz. Die haben dann so Naturwälder oder einen Park, wo dann in der Mittagspause ganz achtsam im Wald gebadet wird oder in der Natur gebadet wird. Und wir können das vor der Haustür machen. Wir brauchen nicht ganz tief in den Wald hineingehen. Also wenn ich mit einer Gruppe unterwegs bin, dann gehen wir vielleicht einen Kilometer, maximal zwei in zwei Stunden. Also wir gehen wirklich eher rückwärts als vorwärts. Das ist oft eine große Herausforderung für die
Menschen.
Aber
es ist schon schöner, in einen Frühjahrswald zu gehen, als in einem Winterwald unterwegs zu sein.
Nicht unbedingt.
Nee?
Also
ich
habe schon...
gerade im Frühjahr die wunderbaren grünen Blätter da sind und so, das Laub wieder da neu ist.
Ja, das Grün beruhigt uns. Also das ist natürlich ohne Frage. Also dieses frühlingsfrische Grün, also da lechzen wir ja danach, nach dem Winter, zu sagen, jetzt geht's wieder los. Und das ist ja die Kraft des Frühlings. Also da kommt der Winterschlaf und dann gehen wir aus dem Winterschlaf hinaus und dann kommt die Kraft des Frühlings. Und
wie der nimmt Bär, der ab. Aus der Höhle kommt und sagt, wow.
Ne? So ist es.
Ich wollte noch anfügen, dass bei Ihren Kräuterwanderungen, wo Sie nicht nur sammeln und hinterher auch verarbeiten und Tipps geben, Sie erzählen auch Kräutermärchen. Und ich kenne keines.
Sie kennen keines?
Nee, wo kommen denn Kräuter drin vor?
Es gibt eine wunderbare Frau, die hat Kräutermärchen geschrieben.
Ah.
Und die mache ich natürlich mir gerne zunutze,
ja.
Um nochmal das gerade Erfahrene nochmal tiefer sinken zu lassen. Und zwar gibt es ein wunderschönes Kräutermärchen vom Löwenzahn, wo eine Familie ziemlich miesepetrig war. Und der Junge war sehr angetan von dieser wunderschönen Blüte. Er kannte den Löwenzahn nicht und sagte zur Köchin, ich möchte unbedingt, dass wir daraus was machen. Und die Köchin hat damit was gemacht und so weiter. Und so kam es, dass die Familie gar nicht mehr so miesepetrig war und nach immer mehr der Löwenzahn im Garten Platz fand. Sie ganz bieten, kurz runtergebrochen.
Ja, also ich glaube, dass das im Wald nochmal so eine ganz besondere Erfahrung ist. Sie bieten das ja dann auch zur Landesgartenschau an, auf die wir hier alle in Niedersachsen schon sehr gespannt sind.
Ja, da bin ich sehr gespannt, wie wir das Ganze umsetzen werden. Momentan ist ja der Kurpark etwas abgesperrt, damit also die ganzen Bauarbeiten stattfinden können. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass alles 26 fertig ist.
Wird es.
Also wir haben ja jetzt eine Menge gehört in Heiter weiter, auch vor allen Dingen über das, was uns die Natur so rein natürlich mitgibt, wenn wir uns aus dem Winterschlaf daraus bewegen, wenn wir was für unseren Körper tun wollen, wenn wir was für unsere Haut tun wollen. Was hast du denn mitgenommen, Sabine? Was wirst du jetzt als nächstes tun?
Also ich bin eigentlich immer draußen, jeden Tag mindestens 2 Stunden. Das gehört für mich dazu. Klar, da ist dann auch ein Hund dabei, aber ich gehe auch alleine. Das habe ich seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren brauche ich diese 2 Stunden am Tag. Hoffentlich sind es 2 Stunden, aber eine halbe Stunde reicht mir auch mal. Und ich spreche auch schon mal mit dem Baum.
Gut, also ich spreche auch eher mit dem Baum. Hund schaffe ich mir jetzt nicht unbedingt an. Aber Fahrradfahren ist ja auch angesagt. Und das habe ich ja auch gelernt. Das ist ganz wichtig, körperliche Bewegung in der Natur und natürlich auch täglich dann möglicherweise auf dem Weg zur Arbeit. Heiter weiter, es ging um das Thema, wie können wir aus unserem Körper, wie können wir aus der Natur uns in ein gesundes 2024 bewegen, in dem wir ja jetzt schon ein paar Monate drin sind. Aber jetzt beginnt ja im Grunde mit dem Frühling und mit dem Sommer dann die wunderschöne Jahreszeit, die wunderschönen Jahreszeiten. Danke an Sabine Steuernagel, meiner Kollegin aus dem NDR Fernsehen. Mein Name ist Andreas Kuhnt. Danke unseren Gästen. Auch natürlich vielen Dank an Ute Martin, die uns noch so ein bisschen was von der Natur hier vermittelt hat. Vor allen Dingen jetzt auch schon mal ein kleiner Blick auf die Landesgartenschau 2026 in Bad Nenndorf und bei uns im Radio. Da geht es jetzt weiter mit Traumhaft.